Ich mache heute weiter im ästhetischen Bereich mit Filmästhetik. Wobei ich davon ausgehe, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, aber ich gehe davon aus, dass Sie Filmästhetik und filmästhetische Merkmale intensiv im vergangenen Semester besprochen haben. Ich habe ja so meine eigene Art und Weise, daran zu gehen. Also ich mache es ja sehr vokabelorientiert, also ich bringe einen Begriff nach dem anderen. Ich habe aber nicht die Gelegenheit, das alles mit Ihnen durchzugehen. Also bei filmästhetischen Merkmalen in Bezug auf Computerspiele, aber auch 3D-Filme, muss man dazu sagen. Also bei 3D-Filmen ist es noch klarer, dass 3D-Filme irgendwie Filme sind, die ganz ähnlich funktionieren wie Filme, nur dass sie halt am Computer berechnet werden. Aber auch da gibt es insofern, es gibt die Tendenz zum Fotorealismus, der wirklich davon ausgeht zu sagen, also es soll sein wie ein Film und unser Ziel ist, dass das Publikum auch nicht mehr den Unterschied sieht zwischen 3D und einem Film mit echten Personen. Es gibt aber auch zunehmend Tendenzen im Bereich Trickfilm, also die einfach sagen, was interessiert uns, der Fotorealismus, wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wie das auszusehen hat, was vielfach auch als eigene Ästhetik bezeichnet wird, aber es ist ein sehr eingeschränkter Ästhetikbegriff, weil er sich nur auf das Aussehen bezieht. Aber die haben so ihre eigenen Vorstellung, wie ein Film auszusehen hat und das orientiert sich nicht mehr am Celluloid-Film oder heutzutage ist ja eh alles digital. Also insofern ist bei Animationsfilmen ziemlich deutlich, auch Computeranimationsfilmen, dass es sich um Filme handelt, die man mit klassischen filmanalytischen Instrumenten auch irgendwie angehen kann. Das ist bei Spielen nicht ganz so klar, wo jetzt die Filmästhetik liegt. Deutlich ist es bestimmt bei Cutscenes. Also sie haben immer so ein Intro und dann haben sie ein Level geschafft, dann gibt es wieder einen kleinen Film. Da kann man davon reden, okay, es handelt sich um eine Trickfilmsequenz, aber aus spielästhetischer Sicht sind das so die eigentlich, das ist so dieser Cinema Envy, also dieser Neid auf das Kino, der Filme dann, Spiele dazu verleitet, zu sagen, wir sind jetzt mal wie ein Film. Oder uns fällt keine andere Idee ein, wie wir die Geschichte vorantreiben, also machen wir es mit dem Medium, was wir kennen, nämlich dem Film. Das funktioniert auch anders in Spielen, aber die Cutscene ist ja nun mal auch in der heutigen Produktion fester Bestandteil der Narration. So, und da kann man sagen, das handelt sich um einen Trick-Kurzfilm und den kann man auch filmästhetisch analysieren. Das ist aber nicht das, worauf ich hinaus will, sondern eher darauf, dass auch das Spiel selber im Verlauf natürlich Bildaufbau hat, eine Ausstattung hat, Beleuchtung hat. Es gibt immer eine Kamera, also zumindest bei den visuellen Spielen. Das sind ja nicht alle. Aber die meisten Spiele haben ja auch irgendwie ein visuelles Feedback. Und da gibt es eine Kamera, die Sie frei kontrollieren können oder nicht. Und gerade die Spiele mit nicht frei kontrollierbarer Kamera, die gibt es noch. Ist nicht so oft, aber gab es gerade so Ende der 90er war das ganz beliebt. Da ist natürlich auch irgendwie eine Kameraführung drin und eine Kameraeinstellung und all das, was man, und eine Kamerabewegung und eine Kamerasicht, so eine Perspektive, also all das, was man klassischerweise von Filmen auch kennt. Dann gibt es Schnitte, auch hier in Computerspielen viel weniger als in Filmen, weil die ja meistens so in dieser Echtzeit laufen, zumindest ein Level ist so Spielzeit gleich gespielte Zeit, beziehungsweise die gespielte Zeit ist beschleunigt, aber nichtsdestotrotz gibt es dann keinen Schnitt. Ab und zu gibt es halt schon und nicht nur in Cutscenes, sondern dass sie von einem Level in den nächsten gehen oder von einem Abschnitt des Levels in einen anderen und plötzlich haben sie eine andere Kameraeinstellung. Und das ist durchaus auch als Schnitt zu begreifen und muss auch genauso wahrgenommen werden, wie man den Schnitt oder die Montage im Film sich anschaut. Und natürlich haben Spiele eine Narration, die funktioniert nicht gleich wie im Film, manchmal komplett anders, manchmal versucht sie zu sein wie ein Film, gerade bei so ganz linearen Spielen, wo sie eigentlich immer nur eine Möglichkeit haben, die Story weiterzuerzählen. Die versuchen halt, ein Film zu sein, der sich über 7 bis 15 Stunden ausdehnt. Aber es gibt natürlich auch nicht lineare Narrationen, was Film einfach nicht hinkriegen kann, weil die Narration im Film halt auf der Aufnahme festgelegt ist und mit jedem Abspielen sich auch genau gleich abspielen wird. Das ist bei Spielen anders. Und denken Sie an Rollenspiele, wo Sie relativ frei sich entscheiden können, welche Questreihen Sie buchen oder in welcher Welt sie, Ecke der Welt sie sich irgendwie umtun, ob sie jetzt kämpfen wollen oder lieber sammeln oder lieber Berufe aufbauen und so. Das sind ja ganz unterschiedliche Entscheidungen, die sie treffen können und die bedingen dann auch eine andere Narration. Oder an so Sandbox-Spiele wie Minecraft, die erstmal überhaupt keine Narration mitbringen, wenn sie mal diese traurige Geschichte mit dem Enderdrachen rauslassen, sondern wo sie im Grunde genommen als Einzelspieler oder als Gruppe sich eine Narration und eine Welt auch erschaffen. Auch da kann man von Narration reden, auch das wird von Ihnen ähnlich erlebt, also dass Sie tatsächlich irgendetwas an, Sie stellen sich eine Aufgabe, Sie bewältigen die Aufgabe, Sie sind zufrieden und stellen sich die nächste Aufgabe. Das lässt sich narrativ erklären, aber nicht so, wie man das im Film machen würde. Also das sind so die Hauptthemen, die ich dem, der Filmästhetik zuordnen würde. Ich muss dazu sagen, ich habe auch die Vorlesung, die Einführung in die Medien, in die audiovisuellen und digitalen Medien Teil 1 vor 2 Jahren mal gehalten oder vor 3, also vor einigen Jahren mal gehalten und dann genau solche Begriffe auch aufgearbeitet. Ich muss mal schauen, ob ich, ich stelle Ihnen das noch zur Verfügung, also da keine Frage. Ich muss mal kurz gucken, das war 2010, 2011. So, und dann habe ich, und deswegen meine ich, es ist sehr viel heute, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, muss aber auch nicht, also es müssen Sie sich jetzt nicht alles merken. Ich habe damals solche Begriffe sozusagen an Beispielen erläutert und ich gehe jetzt einfach davon aus, auch wenn es nicht stimmt, aber ich gehe davon aus, dass Sie mit diesen Begriffen operieren können. Wenn Sie die jetzt nicht ganz verstehen, dann müssen Sie die entsprechend nachschlagen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, im Prinzip ein ganzes Semester Filmästhetik zu kondensieren, das, also keine Zeit und auch irgendwie halte ich das für nicht sehr sinnvoll. Ich verlinke Ihnen das, also diese Folien von damals noch. Also haben Sie Kameraeinstellungen, das wird Ihnen klar sein, Einstellungsgrößen von dem Detail bis zur Weite, über diese verschiedenen Entfernungen zum Bildmittelpunkt, die Kamerabewegungen, also wie bewegt sie sich, bewegt sich etwas im Bild oder bewegt sich das ganze Bild, bewegt sie sich ins Bild hinein, aus dem Bild heraus, gibt es eine Fahrt oder einen Zoom oder ein Steadicam, eine Parallelfahrt, all diese Begriffe oder gar eine Handkamera. Oder die verschiedenen Sichten und Perspektiven, insbesondere Aufsicht, Untersicht, subjektive Einstellung, Point of View und Point of View Shots sind natürlich, denken Sie an die ganzen Ego, also First Person oder Third Person Spiele, die natürlich so einen Point of View Shot immer irgendwie auch dabei haben. So, also das sind Begriffe der Kamerasicht. Wenn wir das hier mal durchgehen, Einstellung, Bewegung und Sichten, dann haben wir die ganze Sache des Schnitt oder der Montage. Aber auch da gibt es mehr Begriffe, also auch das war damals mehr so eine Sammlung an Grundbegriffen, die man an Beispielen dann aus der Filmgeschichte sehr schön verdeutlichen kann. Also die Sache Schuss, Gegenschuss, Reaction Shot, Overshoulder Shot, wie man also die Blickachsenanschluss hinkriegt, wenn man einen Dialog aufbaut oder den Übergang von einer Einstellung zur nächsten über hart oder weich oder unsichtbare Schnitte. Ich nehme an, das ist Ihnen bekannt. Auf- und Abblenden, Über- und Trickblenden, Cutaways als Zwischenschnitt, Inserts, Continuity-Shots, also diese ganzen Dinge, wie man beschreibt, wie der Übergang von einer Szene zu einer anderen aussehen kann. Auch die berühmte Assoziations- oder Kontrastmontage, die gibt es in Spielen auch schon mal. In Trickfilmen natürlich auch. Also diese Idee, dass man nach einer Einstellung eine andere zeigt, die nicht inhaltlich und auch nicht narrativ mit der vorherigen verbunden ist, aber halt irgendwelche Assoziationen aufgreift. Denken Sie an Eisenstein und die geschlachteten Kälber, wenn Sie das Bild im Kopf haben, oder die aufstehenden Löwen in Panzerkreuzer Potemkin. Das sind so die berühmten Beispiele aus der Filmgeschichte, die immer auch mal wieder zitiert werden in modernen Filmen. Parallelmontagen und Schachtelmontagen, mit denen man verschiedene Handlungsstränge zum Beispiel gleichzeitig erzählen kann, wobei es im Film halt nie gleichzeitig ist, es sei denn, Sie bringen wirklich so ein Splitscreen ein, dass Sie 2 bis 3 Erzählungen parallel fortführen können. Das gibt es in Spielen auch, hatte ich ja schon gezeigt, als wir über Raum und Zeit gesprochen haben. Auch da gibt es die Möglichkeit entweder des Splitscreens oder des Charakterwechsels. Das habe ich Ihnen noch nicht gezeigt, das machen wir noch, dass Sie 5 Charaktere haben und Sie können sich mal aussuchen, mit wem Sie jetzt weiterspielen. Das hat eine Form von Schnitt, dass Sie sagen, okay, der bleibt jetzt da stehen, jetzt hole ich den anderen und der öffnet auf der Seite die Tür und dann kommt der Dritte und der kann da durchgehen. Da sind Sie im Prinzip der Kameramann, die Kamerafrau in dieser Produktion und sorgen dafür, dass die Handlung vorangetrieben wird in Form einer Parallelmontage. Die Plansequenz, das ist ja in Spielen eher üblich, also die einzige Einstellung, die Kamera folgt und wird einfach nicht ausgeschaltet. Das ist natürlich im Film mit deutlich mehr Planung und Aufwand verbunden als im Spiel, wo die Kamera halt einfach immer läuft. Und die Probleme wie Achsensprung und solche Dinge, die es in Dialogsequenzen bei Spielen natürlich auch gibt. Also das wäre so der Bereich Schnitt, Narration. Überfordere ich Sie damit eigentlich oder sind Sie noch dabei? Ich meine, es ist noch ganz frisch und die Begriffe sind hoffentlich für Sie auch jetzt nicht neu. Das ist auch nichts, was man nicht bei Wikipedia oder bei entsprechenden Internetseiten finden kann. Insofern, ich verlinke Ihnen das, dass Sie die Begriffe haben. Ich erwarte auch nicht, dass Sie die so einfach anwenden, es sei denn, Sie möchten das machen, dass Sie ein Spiel dann halt filmästhetisch analysieren. Ich will sie nur noch mal in Erinnerung bringen. So, dann die Mise en Scène, also der Bildaufbau. Da geht es um so Dinge wie Set und Set Extension oder also Bildform, geschlossenes Bild wie hier oder ein offenes Bild, Bildrahmen. Also all die, also die Mise en Scène ist ja im Faden des Bildaufbaus, verweist einfach darauf, dass auch in dem Film nichts zufällig dasteht, wo es steht oder nicht stehen muss. Es gibt die vorbereiteten Szenen, die halt am Set irgendwie dafür sorgen, dass man also im Prinzip alles rausschafft, was jetzt nicht in das Bild gehört. Wenn Sie die Kamera jetzt auf die Maxstraße richten, dann werden Sie eine Menge Dinge in Ihrem Bild haben, was da nicht hingehören sollte, aber Sie haben einfach nicht die Mittel, die Maxstraße abzusperren und alles zu entfernen, was nicht hingehört. Nur es ist genau diese bewusste Einrichtung des filmischen Raums. Das ist genau das, was man Mise en Scène im Sinne von Bildaufbau nennen. Und dann natürlich auch die Frage, wo richtet sich die Kamera hin? Also gibt es so einen Rahmen oder ist es ein offenes Bild, ein geschlossenes Bild? Gibt es eine Vignette, die früher notwendig war? Also was heißt notwendig? Das waren einfach die Ränder der Linse. Und danach, die hat an den Rändern das Licht nicht mehr bekommen und deswegen war halt ein rundes Bild auf im eckigen Format abgespeichert. Aber auch heute wird mit Vignetten gearbeitet, ganz bewusst, entweder um zu signalisieren, es handelt sich um einen alten Film oder um den Blick durch ein Teleskop zu klarzumachen. All das sind Bildaufbaumerkmale. Dann die Frage des horizontalen oder vertikalen Bildaufbaus, das wiederum sehr stark geplant werden muss, wie man es jetzt gerne hätte. Oder einen diagonalen Bildaufbau, der seine eigene Spannung enthält. Oder einen symmetrischen Bildaufbau, der immer so was Religiöses in irgendeiner Form, also nicht immer, aber sehr häufig so was Festliches oder Spirituelles mit sich hat. Aber so wie bei den iRobot jetzt vielleicht nicht, aber in vielen anderen ist es so ein ganz zentraler Moment, wenn der Bildaufbau symmetrisch wird. Ein räumlicher Bildaufbau in die Tiefe, der sich bei Spielen auch sehr natürlich ergibt, wenn Sie ein 3D-Spiel haben, also mit einem 3D-Raum. Allerdings ist der räumliche Bildaufbau ja wie bei Renoir oder Hitchcock nicht nur irgendwie, wir haben ein großes Bild und eine hohe Tiefenschärfe, sondern auf den verschiedenen Bildebenen passiert ja auch was. Zum Teil ist es eine Form von Parallelerzählung, also unterschiedliche Erzählungen sind in unterschiedlichen Tiefen des Bildes. Das machen Spiele in der Regel nicht. Sie sind immer sehr konzentriert auf ihre Spielfigur und häufig passiert dann in den, es passiert so ein bisschen was, aber die anderen warten darauf, dass sie näher kommen und dann passiert dort was. Und der räumliche Bildaufbau wird in Spielen eigentlich noch nicht benutzt. Vorder-, Mittel-, Hintergrund, einfach als Analyse, wo ist, was steht vorne, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Citizen Kane ist ja das ganz berühmte Bild, was ja auch nur durch Mehrfachbelichtung zu erreichen war, dass ganz prominent das Gift hier vorne steht, mit dem sie sich gerade versucht hat umzubringen. Und man dann so im Prinzip ihn aus dem Bildhintergrund in den Bildmittelgrund treten sieht, aber immer dieses zentrale Casus Delicti wirklich prominent vorne steht. Die Frage nach Fluchtpunkten, auch das gibt sich bei First-Person-Spielen ganz, ganz klar. Also die sind auf den Fluchtpunkt hin perspektivisch orientiert. Das sind nicht alle Spiele, das haben wir auch schon gesehen, gerade die isometrischen Spiele haben überhaupt keinen Fluchtpunkt mehr. Aber ist natürlich bei Filmen ganz ähnlich wie bei Spielen ein wichtiges Gestaltungsmerkmal, wohin ich eigentlich den Horizont fließen lasse. Seit Anfang an, muss man sagen, nicht? Also der ankommende Zug ist natürlich so ein ganz klar perspektivischer Film. Der Rhythmus, da sind Spiele super drin im Rhythmus, weil sie, wenn Sie ein Objekt haben im Spiel, ist es für einen Computer ganz einfach, dieses Objekt mal kurz 100-fach darzustellen oder als Schach, so gerade dieses Muster, was Sie hier bei Tati sehen, also dieses Büroleben, was hier als monotone und einförmige Strukturierung von Raum vor allem dargestellt wird, diese Cubicles, die heute ja immer noch sehr beliebt sind, So, und das ist für einen Computer viel einfacher als für ein Filmset. Tati musste halt tatsächlich 15 oder 25 von diesen Cubicles sich besorgen. 20 hier. Im Computer müssen die das einmal bauen und dann sagen, okay, jetzt mach mal bitte mal 5 und mal 4 Reihen oder 4 Spalten und 5 Reihen. Und dann ist das sehr einfach. Was dann dazu führt, dass in Computerspielen so eine Einförmigkeit ganz natürlich entsteht und man sich bemühen muss, okay, wir nehmen nicht immer den gleichen Baum und nicht immer die gleiche Wolke, sondern wir variieren das mal, damit der Spieler nicht diese Muster wiedererkennt. Also das ist hier im Prinzip, so ist es. Das sind ja Trickelemente. Also hier sind es ja nur echte Kulissen, hier ist es ja im Computer berechnet. Und dem war das dann gerade mal egal, ob sie jetzt 1000 Roboter haben oder 2000. Also gerade wenn die da so stehen, das tut nichts. Okay, schlimmer wird es, wenn die sich alle in Bewegung setzen, aber deswegen ist es ja kein Echtzeitfilm, sondern ein vorberechneter. Spannung im Bildaufbau, der häufig durch Diagonalen, Verdeckungen, Verlassen des Filmraums signalisiert wird. Also sowohl der Blick, der den Raum verlässt, als auch die Figuren selber, die nur angeschnitten dargestellt werden oder die Kamera wird verkantet. Da entsteht Spannung, die man auch meistens zum Unterstützen der Narration benutzt. Ob es jetzt bei Bergman Persona oder bei Terry Gilliams in Brazil ist, die halt seine Bilder auch so komponiert, dass die Geschichte unterstützt wird. Der schon ein benannte Splitscreen, der natürlich auch in Filmen genutzt wird und auch in Parodien von Filmen, wie in der Simpsons intermedialen Zitation von 24 Minutes. In 24 Minuten bringen die halt die ganze Episode, wofür die anderen 24 Stunden brauchen. Dafür ist es halt nicht alles in Echtzeit. So, dann die Bewegungsrichtungen. Auch das ist, also Bewegungsrichtung ist nicht, also auch so das Standbild. Man sieht hier einfach, dass hier eine Bewegung drin ist und Sie müssen einfach den Blickrichtungen oder den Bewegungsrichtungen folgen und dann haben Sie plötzlich das Bild unterteilt in so verschiedene Achsen. Das können Sie mit Bildern von Computer, ich zeige Ihnen gleich ganz viele Bilder von Computerspielen, da können Sie das genauso machen. Also die Mise en scène bei Computerspielen ist ähnlich. Was Sie bei vielen Computerspielen nicht so richtig kontrollieren als Macher, ist der Kamerablick, weil der Spieler ja doch eine gewisse Hoheit über die Kamera selber hat. Insofern ist es nicht so einfach, von Bewegungsrichtungen zu reden, wenn der Spieler einfach gerade nicht hinguckt oder schon vorbeigelaufen ist oder einfach, also ich meine, Lola ist halt wichtig, dass sie von links nach rechts rennt in diesem Bild, weil das die Vergangenheit und hier die Zukunft ist. Leserichtung, haben Sie bestimmt auch schon gehört. Links ist Vergangenheit, rechts ist Zukunft in zumindest europäischen Kontext, wo wir von links nach rechts lesen. So, aber wenn Sie jetzt als Spieler hingehen und Lola mal kurz nach rechts zeigen, dann haben Sie eine ganz andere Bildaussage, dann ist sie schon angekommen, hier ist sie noch auf dem Weg. Also hier rennt sie gerade los, wenn sie rechts ist, dann kommt sie gerade an. So, und wenn Sie das Bild so einstellen, dann kommt was anderes bei raus. Das konnte Tom Tykwer besser kontrollieren und zu sagen, nein, ich will aber, dass die Kamera sie im linken Bild hat, weil sie gerade noch auf dem Weg ist. Und insofern ist das bei Computerspielen nicht ganz so einfach, die Bildaussage durch die Komposition zu kontrollieren. Aber Sie haben die Herausforderung, eigentlich die gesamte Umgebung des Spielers einzurichten, dass er überall was findet, was Ihre Spielaussage unterstützt. So Dinge wie goldener Schnitt ist genau das Gleiche. Das ist so eine, hier sehen Sie ja, das kriegt man heute auf jeder Consumer-Kamera, kann man sich so ein Raster einblenden. Und bitte achten Sie darauf, dass das Motiv nicht in der Mitte ist, sondern in einem dieser Kreuzungspunkte, um ein zumindest halbwegs interessantes Bild zu bekommen. Das hat sich inzwischen, glaube ich, einigermaßen rumgesprochen. Auch das muss beim Computerspiel nicht respektiert werden. Aber man muss auch dazu sagen, die Screenshots, die Sie im Netz finden, das sind häufig Menschen, die einen fotografischen Blick haben. Und es nimmt zu, der sogenannte Computerspieltourismus. Also Leute, die durch ein Computerspiel wandern und zwar nicht nach der, also möglichst schnell möglichst viele Punkte oder also möglichst viele Gegner oder möglichst viele Schätze, sondern die sagen, möglichst viele Screenshots von hoher Qualität. Das war schon immer die Herausforderung der Spielekritik, wenn die in ihren Zeitungen irgendwelche Screenshots abbilden wollen oder der Werbung, die halt also gute Bilder haben wollen. Aber es nimmt auch zu, dass so Privatblogs oder irgendwelche Tumblers aufmachen, die sagen, ich bin mal durch XY das Spiel gelaufen und habe einfach die schönsten Landschaften oder den Drachen, so Skyrim. Skyrim ist so, es gibt inzwischen Fotowettbewerbe aus Skyrim. Da können Sie sich bewerben und sagen, ich mache einfach die schönsten Landschaftsaufnahmen mit den exotischsten Kreaturen oder so nah wie kein anderer bin ich an diesen Drachen gekommen oder an dieses Reh, bevor es weggelaufen ist. Da gibt es Also das ist nicht nur bei Skyrim, aber Skyrim hat das nochmal irgendwie erhöht, weil das Spiel visuell sehr ansprechend war. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich gucke mir bevorzugt Spiele der frühen Nullerjahre an. Also da ist noch mehr abstrakte Architektur und da kann man irgendwie die Form besser rausarbeiten. Argumente, die man sonst eher von Landschafts- oder so Naturfotografen kennt, die auch zum Teil dann vielleicht mal eine halbe Stunde warten, bis der Drache dann sich wirklich auf diesen Berg setzt. Oder die dann, wenn sie das Gefühl haben, das Foto war nicht gut, dann muss ich nochmal dahin und dann muss ich das normal machen, damit ich irgendwie die Morgenstimmung besser einfange. Ja, das geht nur, wenn das Spiel so groß ist, dass es diese Freiräume auch zulässt. Und diese Leute, die gehen dann auch hin und sagen, okay, den Drachen, den mache ich nicht fett in die Mitte, sondern den setze ich nach oben rechts. Hier so in den goldenen Schnitt. Das ist insgesamt ein besserer Bildaufbau. Und was Sie in Computerspielen häufig finden, sind Bildzitate. Also dass man, hier sehen Sie Metropolis 1927 und dann Ridley Scott's Blade Runner 82. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, das ist aber Zufall, dass das so aussieht. Aber er hat natürlich, also die Regisseure kennen ja ihre Filmgeschichte ziemlich gut. Und natürlich hat er gesagt, also wir haben ein ähnliches Setting, eine Stadt, die halt so zu so einem Moloch angewachsen ist und in der die herrschende Klasse halt sich auch dadurch auszeichnet, dass sie einfach höher wohnt als die anderen. Ich meine, das ist ja heutzutage auch so, dass die Penthouse-Wohnungen immer teurer sind als die Erdgeschosswohnungen. Aber das hatten wir ja schon mal in der Filmgeschichte und jetzt wollen wir ja nicht so tun, als hätten wir das hier 82 erfunden und dann ist es, na gut, man kann das Hommage nennen oder halt ein Bildzitat zu sagen, also wir nehmen das zur Kenntnis, dass es so einen Aufbau schon mal gab und so eine Bildeinstellung und wir kopieren sie nicht, aber wir tun auch nicht so, als gäbe es sie nicht und zitieren das einfach mal. Und ich meine, er erzählt ja auch eine gänzlich andere Geschichte. Und das gibt es in Spielen dann auch, dass sie bestimmte Szenen aus Filmen zum Beispiel nachstellen oder so einen bestimmten Look versuchen zu erreichen, den sie auch aus dem Film kennen, mit einem ähnlichen Thema. So, und das wären so Begriffe, also ich merke, ich gehe jetzt doch das ganze Semester durch, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich erwarte, wie gesagt, nicht, dass sie das jetzt alles in der Ruhe haben. Vielleicht wäre es auch besser, wenn ich ihnen die Filme zeigen würde, das habe ich damals gemacht, aber da fehlt es mir jetzt ein bisschen an der Zeit. Also Kamerabegriffe, wie man eine Kamera beschreibt, wie man Schnitte beschreibt, also eben die verschiedenen Montageformen. Mise-en-scène, Bildaufbau und die Zeit haben wir jetzt für die Ausstattung auch noch. Machen wir erstmal die Beleuchtung, Licht. Licht, da wie gesagt, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Also Licht beschreibt man einerseits durch seine Qualität, ist es diffus, ist es weich, ist es hart, und über den Schatten, den es wirft, gibt es Kernschatten, das ist ja besonders, also gerade wenn Sie mehrere Lichtquellen haben und am Set gibt es üblicherweise mehr als eine Lichtquelle und wo Licht ist, ist ja auch Schatten, weiß man ja. Und wo zwei Lichter sind, sind da zwei Schatten und die treffen sich manchmal und das nennt man halt den Kernschatten. Und der Schatten, der von der anderen Lichtquelle beleuchtet wird, das ist der sogenannte Halbschatten. Und das müssen Sie irgendwie in den Griff kriegen. Also die Hauptarbeit des Beleuchters ist ja vor allem, den Schatten zu kontrollieren und nicht so sehr das Licht. Aber irgendwie immer ist eine Nase im Weg oder also irgendwie ein Pfeiler oder die Kamera selber. Und da muss man einfach darauf achten, dass die Schatten dann nicht zu sehr den Gesamtbildeindruck verhageln. Die Frage des Kontrastes, was haben wir denn ja noch so, was wichtig ist? Kunstlicht, aber mit welcher Lichttemperatur arbeiten Sie? Also Lichttemperatur irgendwo von Kerzenlicht bis Sonnenlicht, blauer Himmel. Das kennen Sie, wenn Sie mal mit der falschen Lichteinstellung aufnehmen. Also wenn Sie mit dem Kunstlicht, muss einfach kompensiert werden. Kunstlicht ist roter, also hat mehr Rotanteil als Tageslicht, Sonnenlicht. Und um das zu kompensieren, setzen Sie einen Kunstlichtfilter drauf, der im Grunde genommen rot filtert und ein bisschen blau reinmischt. Beziehungsweise nicht blau reinmischt, aber er nimmt halt das Rot und das Gelb raus. Und wenn Sie Gelb rausnehmen, kriegen Sie mehr Blau. Wenn Sie jetzt aber mit einem Kunstlichtfilter draußen fotografieren, dann kriegen Sie noch mehr Blau, als eh schon da ist. Und dann haben Sie diesen typischen Blaustich. Das haben Sie auch, wenn Sie mit einem Tageslichtfilter innen fotografieren oder innen filmen, dann haben Sie halt so einen typischen Gelbstich, weil ein Tageslichtfilter das Blau kompensiert, indem er Blau zurücknimmt. Dadurch wird das Gelb stärker. Das ist gut, wenn Sie eine draußen Aufnahme machen, weil es dann für das Auge auch hinterher noch weiß aussieht. Es ist schlecht, wenn Sie es innen machen, weil es dann plötzlich einen Gelbstich bekommt. Und das werden Sie noch früh genug merken, dass Sie halt irgendwann dummerweise die falschen Weißabgleiche in Ihrer Kamera gewählt oder nicht geändert haben. oder nicht die Automatik gewählt oder die Automatik überfordert ist und dann haben Sie solche Stiche, die Sie später in der Postproduktion dann wieder irgendwie entfernen müssen. So, diese Farbtemperatur, Spiele haben diese Probleme nicht, also die können Sie sich künstlich machen, aber Sie wissen ja in Spielen, Sie setzen ja auch das Licht selber, Sie müssen ja nicht mit dem Licht arbeiten, was Sie vorfinden, sondern mit dem, was Sie einstellen. Aber nichtsdestotrotz kann man auch in Spielen die Frage der Lichttemperatur oder mit welchem Licht wird hier gearbeitet, gibt es ein Spotlicht, gibt es ein hartes Licht, also harte Schatten, weiche Schatten. Wenn Sie einen vernünftigen Level-Designer haben, dann setzt er das auch bewusst ein und sagt nicht einfach so, plopp, hier setzen wir mal Licht hin und das soll jetzt da auch stehen. Sondern man achtet so auf Dinge wie Lichtführung. Also wir haben diese berühmte Dreipunktbeleuchtung, also wir haben immer irgendwie ein Hintergrundlicht, ein Aufhelllicht und ein Spitzlicht. Und das sind so Begriffe, wie gesagt, die können Sie hier in diesen Folien eigentlich ganz gut nachschauen. Also wie man zunehmend Porträts ausleuchtet zum Beispiel, eben damit die Schatten reduziert werden, damit sich das Porträt von dem Hintergrund abhebt. Und das ist ja die Hauptaufgabe bei diesen Dreipunktlichtern, ist es ja, das beleuchtete Subjekt von dem Hintergrund plastisch hervortreten zu lassen. Es gibt noch andere Funktionen, es soll unheimlich aussehen, es soll dramatisch von der Seite beleuchtet werden oder es soll sympathisch wirken oder unsympathisch. All das kann man mit Lichtführung sehr gut erreichen, aber das können Sie auch in Spielen machen. Und wenn Sie ein Level bauen in Spielen, müssen Sie sehen, wo Sie Ihre Lichter unterbringen. Sie müssen viel mehr setzen, weil Licht im Spiel oder auch im Animationsfilm, wenn Sie es so einstellen, dann wird es einmal reflektiert und dann nicht mehr. Zum Beispiel. Und Licht wird auch völlig, also Licht im Animationsfilm wird ganz anders behandelt als im echten Leben. So eine Lichtquelle üblicherweise, also Sie können sagen, die soll abnehmen in der Entfernung. Es kann aber auch sein, dass so eine Lichtquelle einfach in alle Richtungen strahlt, egal wie weit sie weg ist. Aber dann auch keinen Schatten wirft. Also ist ja nicht unüblich, dass so ein Charakter, wenn er eine Hand hebt, keinen Schatten auf sein Gesicht kriegt, auch wenn er gerade vor der Sonne steht. Weil es viel zu schwierig ist, in Echtzeit animierte Figuren mit Self-Shadowing zu berechnen. Also wird es nicht gemacht. Das sieht dann komisch aus, aber damit muss man jetzt erstmal arbeiten. Und da können Sie den Unterschied sehen von Spielen der 2005er oder der 2010er Generation, dass genau auf solche Effekte zunehmend mehr Wert gelegt wird. Oder habe ich Ihnen ja gezeigt, Partikel und solche kleinen Dinge, die auch Licht abstrahlen, dass sich das in der Umgebungswelt auch widerspiegelt. Das 96 fing das an, dass es zum ersten Mal wirklich Echtzeitlicht gibt, also eine blinkende Lampe in dem Level. Das ist nicht selbstverständlich in Spielen. In Filmen ist es erstmal da und dann muss man sehen, wie man damit umgeht. Also das Licht, die Arbeit mit Licht in Film und Spiel ist gänzlich unterschiedlich, aber lässt sich ähnlich beschreiben. Und darum soll es ja heute gehen. Genauso wie Dinge, ist es ein Normalstil, also haben wir Tiefen und Höhen, also ist der Kontrast einigermaßen in Ordnung und die Mehrheit des Bildes ist irgendwie im Mittelbereich oder im Low-Key, also so für Film Noir zum Beispiel oder Horrorfilme bietet sich das an, irgendwie alles immer im Dunkeln zu halten, erhöht die Spannung, weil man natürlich nicht sieht, was sonst noch so in dem Filmraum alles los ist oder man ahnt es, weil man nur so Schatten sieht oder aufgehellter Low-Key, dass sie dann zumindest das, was sie zeigen wollen, irgendwie anstrahlen und den Rest im Dunkeln lassen. Oder es ist ein High-Key, wie üblicherweise in so Screwball-Comedies, also die so positiv grundsätzlich sind, das sind so 50er, 60er, 40er Jahre auch, die sehr häufig in High-Key gedreht werden. Das gibt es alles auch in Spielen. Die Richtung des Lichts ist sehr wichtig für den Grundcharakter. Also hier haben Sie das gleiche Modell, wie Sie sehen, ein etwas älteres Bild, aber grundsätzlich haben sich die Lichtrichtungen nicht geändert und die Funktionen, die man damit verbindet, auch nicht. Das ist über die Jahre oder die Jahrzehnte konstant geblieben. Das sehen Sie hier dann auch, Gegenlicht, Seitenlicht, Oberlicht, Unterlicht oder das ganz platte Vorderlicht, was so ein Subjekt in dem Fall also nicht mehr sehr königlich erscheinen lässt, im Gegensatz zum 50-Grad-Vorderlicht gepaart mit einer leichten Untersicht der Kamera. Wenn Sie also irgendwie ein majestätisches Bild machen wollen, dann beleuchten Sie ihn nicht platt von vorne. Da ist er konturlos und flach und wirkt überhaupt nicht so majestätisch wie hier. Unterlicht für Seitenlicht sehen Sie hier, nicht für Dramatik und Spannung. Das noch vielleicht mit einem diagonalen Aufbau, dann wird es natürlich nochmal ganz besonders. Dreiviertel Vorderlicht oder Spitzlicht, sehr wichtig, also Spitzlicht wird halt häufig an die Haare gesetzt, damit hier ein Lichtsaum entsteht, und das Subjekt sich vor dem Hintergrund abhebt. Wenn wir das nicht hätten, hier bei dem Licht, ich meine, das war jetzt ein Buntfilm, hier ist ein schwarz-weiß Foto, aber wenn Sie das nicht haben, dann verschwimmt vielleicht die Haare, verschwimmen die Haare mit dem Hintergrund und dann wiederum setzt sich Ihre Figur nicht von dem Hintergrund ab und ist da auch nicht so präsent im Gesamtbild. Deswegen sind diese Spitzlichter oder Kantenlichter enorm wichtig, aber auch enorm aufwendig. Die müssen Sie ja auch irgendwo montieren am Set und dann auch dafür sorgen, dass Sie nicht in die Kamera kommen, also ins Bild kommen. Die müssen Sie auch erstmal haben, also müssen Sie Lichtkoffer mitnehmen, in dem das drin ist und sowas. Also das ist ja alles immer ein Aufwand, ein Licht oder zwei oder drei Lichter zu setzen und die dürfen dann auch nicht umfallen, diese Lichtkoffer und so. So, und dann, oder die Gloriole, also das zeigt auch, ob sie die Ressourcen haben, sich solche Bilder überhaupt leisten zu können. Das ist im Spiel wieder ganz einfach, dann nehmen sie einfach noch eine Kamera, noch ein Licht und setzen es irgendwo hin. Das wird auch nie im Weg stehen, weil nur das Spiel und der Animationsfilm, also die Computergrafik, die Möglichkeit hat, Licht ohne Lichtquellen zu erzeugen. Das ist ja auch nicht so einfach. Oder sie können ja auch Explosionen machen, ohne dass irgendetwas brennt oder explodiert. Sie machen einfach nur Bumm. Also indem Sie halt so eine Grafik nehmen von einer Flamme. Letztlich müssen Sie bei Spielen immer dafür sorgen, dass es für den Spieler glaubwürdig ist. Also Sie müssen diese Lichtquelle irgendwo hinsetzen, das aussieht wie eine Lampe, damit die Spieler auch glauben, dass hier das Licht herkommt. Sonst sieht es wirklich komisch aus. Aber so Dinge wie ein Spitzlicht, das kriegen Sie kostenlos. Sie müssen eine Lampe setzen und im Zweifel dann können Sie auch immer zwischen Spieler und Kamera platzieren, dass Sie immer das Ding von hinten beleuchtet und schon haben Sie Ruhe. Gegenlicht ist auch eine Form, damit müssen Sie gut aufpassen, dass es nicht Ihr Bild überstrahlt. Manchmal will man aber auch genau das, dass vielleicht das Licht, also hier ist das Fenster ist zu hell und der Rest ist zu dunkel, aber in der Szene klappt es. Also Citizen Kane ist ja nicht umsonst ein Meilenstein der Filmästhetik, weil er einfach sehr vieles ausprobiert oder zum ersten Mal meisterhaft umgesetzt und kombiniert hat, was heutzutage Standard ist, aber 1941 halt noch keineswegs Standard war. Oder Hintergrundlicht, dass auch der Hintergrund vernünftig rauskommt und eben nicht nur der Vordergrund. So, wie gesagt, dann, also der Rest ist mehr so die Frage, was gibt es für Kameras und für Filter, das ist jetzt für die Spielästhetik nicht ganz so entscheidend. So, und als letztes, bevor ich dann mal an die Anwendung komme, Bildaufbau haben wir und Licht, noch ein paar Worte zur Ausstattung, auch als filmästhetisches Merkmal. Im Bereich der Mise en scène, also des Bildaufbaus, bevor die Kamera läuft, kann man sagen. Deswegen dauert es immer so lange, nicht, bis die Szene vorbereitet ist, weil halt erstmal der Set muss vorbereitet werden, das Licht will gesetzt werden und dann haben wir noch so Dinge wie die Ausstattung. Und was ich jetzt gar nicht drin habe, Kostüme, Maske, Frisuren und so, also all das gehört, naja, eigentlich nicht nur zur Ausstattung, das ist noch ein eigener Bereich. Und auch der ist in Spielen entsprechend. Da müssen Sie halt gucken, welche Modelle werden gewählt und wie sind die texturiert für die Figuren. Und bei der Ausstattung guckt man halt eben wirklich auf die Requisite. Auch 3D gibt es Requisiten. So, und das kann man funktional angehen, also sich die Frage stellen, alles, was man im Bild sieht, muss irgendeine Funktion erfüllen. Und wenn es das nicht tut, dann sollte man es eigentlich entfernen. Aber Funktion heißt nicht unbedingt handlungstragende Funktion, ist, also sehr häufig ist die Funktion einfach nur, wir brauchen eine Atmosphäre. Also es soll halt aussehen wie in der Uni oder es soll aussehen wie in der Stadt oder wie in einer verrauchten Bar. So, und dann ist jedes Glas in der verrauchten Bar, erhöht den Eindruck, dass hier eine belebte Bar ist. So, und deswegen hat dieses Glas dann auch seine Funktion. Aber wenn Sie einen Film drehen in den 40ern und dann liegen da Mobiltelefone auf dem Tisch, das wäre wahrscheinlich kontraproduktiv, das müssten Sie entfernen. Aber dann gibt es darüber hinaus, also neben dem rein atmosphärischen, gibt es halt auch andere Funktionen wie der Gebrauch. Die Requisite wird für die Handlung benötigt. Also Sie brauchen einfach die Pistole hier, um zu schießen. Also brauchen Sie auch eine Pistole am Set, hilft alles nichts, sonst können Sie diese Szene nicht drehen. Dieses Pferd ist Dekor, das ist gut, das sieht aus nach Cowboy und so, hier ist Leben. Das ist in Ordnung, das könnte aber auch krank sein, das wäre nicht so schlimm. Aber die Pistole muss da sein, handlungstragendes Element. Bis hin zu, das ganze Thema des Films heißt halt die Maske und deswegen ist die Maske auch unglaublich wichtig. Und wenn Sie sowas haben wie der Schlüssel zur Wahrheit und dann brauchen Sie halt auch einen Schlüssel und der muss dann auch nach was aussehen, das die Wahrheit erschließt. Das müssen Sie halt entsprechend besorgen. Das ist bei Spielen nicht anders. Wenn Sie die Leute auf Schatzsuche schicken, dann sollten Sie halt auch Schätze irgendwo positionieren, die dann auch nach Schatz aussehen. Ausstattungen werden zur Charakterisierung von Personen benutzt, aber auch von Orten und von anderen Gegenständen. Und hier im Name der Rose, also der ist sich halt nicht zu schade, also er weiß wahrscheinlich schon, dass das albern aussieht, aber es ist ihm auch egal, weil er halt an der Wahrheitsfindung interessiert ist. Also insofern hat man hier eine Charakterisierung dieses Herrn von Baskerville, der wirklich auch über sein, wie er nach außen aussieht, der Eindruck ist ihm erstmal egal, solange er halt der Sache näher kommt. Jetzt ist er halt kurzsichtig, also braucht er diese Brille. Und das ist, wenn Sie die Szene kennen, werden Sie sehen, was ich meine, aber ansonsten braucht man Requisiten manchmal, um klarzumachen, mit wem man es hier zu tun hat. Und wie schon gesagt, die Atmosphäre, hier haben wir ein Kriegslager mit Rotkreuz, MASH heißt der Film und die Fernsehserie. Und alles wird hier, wenn Sie Militärfilme drehen, brauchen Sie halt Militärrequisiten. Das wird Ihnen bekannt sein, dass Sie halt auf Requisitensuche gehen müssen, wenn Sie eine bestimmte Atmosphäre haben wollen. Und je mehr, desto besser. Manchmal ist die Atmosphäre so stark, dass sie ein ganzes Genre gleich definiert. Also da brauchen Sie halt diesen Hut und diese Gürtel und den Papagei und die Kopftücher und den Zopf und alles mögliche andere auch, so die weiten Hemden. Damit der Zuschauer eigentlich in jedem Bild sieht, ah, ich bin in einem Piratenfilm. Und so der Fluch der Karibik hat das ja recht gut zelebriert, einfach jede Szene sehr stark darauf zu trimmen, sowohl vom Bildaufbau, aber eben vor allem von der Ausstattung, das Genre Piratenfilm rauszuschreien. Das ist nicht selbstverständlich. Also wenn Sie, es gibt inzwischen ja beim Western, also beim Western, das verbindet man mit so Sergio Leone Spaghetti-Western, mit den Ausstattungen. Also das ist irgendwie ein Western, ganz klar. Aber es gibt inzwischen ja moderne Western, die zwar dem Genre zuzuordnen sind, weil sie das Thema behandeln, aber keineswegs mehr im Wilden Westen spielen und die Leute auch nicht alle immer nur mit Cowboyhüten und Sporen rumlaufen müssen. Dennoch kann man das als Western oder als Postwestern oder wie auch immer bezeichnen. Insofern ist es nicht selbstverständlich, dass man einen Piratenfilm dreht, der auch noch in der Karibik spielt und der so aussieht, wie man sich halt so einen Pirat vorstellt. Man könnte sich ja auch einen Piratenfilm drehen, der vor Somalia spielt und da laufen die Piraten einfach andersrum. Das wäre trotzdem irgendwie dem Genre zuzuordnen, aber nicht so prototypisch wie Fluch der Karibik. Und das werden Sie sehen, Fluch der Karibik hat einfach das Genre Piratenfilm übernommen, so wie Herr der Ringe um 2000 dann den Fantasyfilm eingesackt hat. Und inzwischen, wenn man an Piratenfilm denkt, denkt niemand mehr an den roten Korsaren oder so aus den 50ern. Sondern ist ganz klar Johnny Depp und Fluch der Karibik. Das ist so der prototypische Piratenfilm geworden. Das gelingt manchmal im Film, dass er im Prinzip die Prototypenfunktion übernimmt. Das gelingt aber auch nur, wenn er die ganzen Erwartungshaltungen bedient, aber dann auch nicht so bedient, dass man sagt, so langweilig. Also es braucht enorm viel Ausstattung, damit man auch immer was Neues entdeckt. Und inzwischen gehört alles, was zum Fluch der Karibik gehört, zumindest zum ersten Teil, sagen wir mal so, gehört so zu dem Genre des Piratenfilms. Und da müssen die nächsten Piratenfilme so sich nochmal welche daran trauen, aber das kommt bestimmt irgendwann wieder, die müssen damit dann irgendwie umgehen und das zitieren oder brechen oder irgendwie aufgreifen. So, dann haben Sie Symbolwirkung. Searching for Bobby Fischer, den Film werden Sie vermutlich nicht kennen, aber Sie ahnen schon, dass dieser König mehr ist als nur eine verlorene Schachpartie, sondern hier wurde irgendwas ausgehandelt am Schachbrett, wofür dieses Bild exemplarisch steht. Da müssen Sie wieder, also dieses Bild erzählt eine ganze Geschichte. Selbst wenn Sie sie nicht kennen, würden Sie aus diesem Bild eine eigene Geschichte erzählen können. Die ist auch ziemlich klischeeisiert, also diese umgefallene Schachfigur als Beispiel für die persönliche Niederlage oder den persönlichen Sieg der Hauptfigur. Das ist eine Trope, würde man sagen. Also eine Trope ist genau so ein Symbol, das in so vielen Filmen wiederkehrt, dass man es sofort erkennt. Und es geht bei Filmen geht's nicht ohne Tropen, bei Spielen auch nicht. Und das können Sie ganz genauso benutzen, dass Sie halt auch Slow Motion ist so eine typische Trope und so. Gucken Sie mal bei TV Tropes, nicht jetzt, dann kommen Sie nicht mehr los von. Aber schauen Sie mal bei TV Tropes vorbei, wenn Sie die Seite noch nicht kennen, da finden Sie mehr als genug von diesen Tropen. Die Rekontextualisierung, dass man einen Gegenstand erstmal kontextuell auflädt, hier als irgendwie ein ziemlich bösartiges Werkzeug. Dann aber ist das gleiche Werkzeug hinterher benutzt, also die werden dann irgendwie festgesetzt, die beiden Hauptdarstellerinnen, und mit genau diesem Werkzeug, was er erst benutzt hat, um irgendwie seine Gefangenen zu verhören, Mit genau diesem Werkzeug befreien sie sich und bringen ihn dann auch später um, also dadurch, nicht mit dem Werkzeug. So, aber das ist so eine Rekontextualisierung. Damit müssen sie ihren Gegenstand dann auch entsprechend symbolisch aufladen. Das ist schon die fortgeschrittene Technik des Symbols, zu sagen, ich gebe dem Ding nicht nur eine Bedeutung und die baue ich im Film auf und zum Schluss fällt der König und der stand halt für so vieles in dem Leben, sondern hier hat man es mit einem Objekt zu tun, was in verschiedenen Etappen des Films vom Publikum auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Also es wird emotional erst sehr negativ besetzt und später plötzlich als Mittel der Befreiung sehr positiv besetzt. Und das ist dann schon eine fortgeschrittenere Kunst, ziemlich genau zu wissen, wie man es einsetzt, damit die Zuschauerreaktion auch entsprechend vorausgeplant wird. Charakterisierung Charakterisierung haben wir hier nochmal. Okay, interessant. Aber Charakterisierung von Plotlines, Erinnerungsanker, auch das ist, wenn Sie den Film kennen, werden Sie verstehen, wovon ich rede. Wenn Sie ihn nicht kennen, das ist die Eröffnung. Also schon nach einer Minute 14 sieht man das und man versteht nichts. Irgendwie da liegt Kevin Costner, also auf jeden Fall, da liegt ein Mann im Gras und ganz entspannt und schaut in den Himmel. Um ihn herum fliegen Geldscheine, was? Und dann liegt noch so eine Kasper-Maske im Gras daneben. Warum? Man versteht es nicht, aber es ist so einprägsam, weil hier eigentlich drei semantische Felder übereinander gelegt werden, so das, diese Karneval oder Halloween durch die Maske, der Sommertag im Gras, entspannte Haltung, das ist irgendwie Entspannung, aber dann dieses Geld und flatterndes Geld deutet immer darauf hin, dass jemand nicht richtig aufpasst oder es jemandem egal ist, aber wir können es erstmal nicht einsortieren. So, und dann haben wir drei Bedeutungsebenen dieses Bildes, drei Tropen eigentlich, die übereinander liegen, weil sie diese ganzen Symbole aus anderen Kontexten kennen, aber nicht in dieser Kombination. Und der gesamte Film arbeitet auf diese Szene zu, das ist gleichzeitig auch die Schlussszene. Und am Ende des Films werden Sie nicht nur verstehen, wie das alles zusammenpasst, und das passt sehr gut zusammen, also in genau dieser Geschichte musste es genauso enden sozusagen, sehr teleologisch, auf dieses Ziel hin wird die Geschichte erzählt. Und wenn zum ersten Mal diese Maske auftaucht, dann werden Sie, oh verdammt, diese Maske, die haben wir schon mal gesehen, weil die Verwirrung, diese drei Symbole übereinander zu legen, sie von Anfang des Films begleitet hat. Und nach anderthalb Stunden, wenn diese Szene dann wieder aufbaut, sieht man sofort, alles klar, ja klar, kenne ich die Szene, jetzt verstehe ich auch, um was es geht. Und diese Objekte, die Sie hier benutzen, also genau gerade die Maske und das Geld, die dienen als Erinnerungsanker. Das hat eine narrative Funktion, also dass Sie erstmal was ausstreuen und hinterher wieder einernten, Seed Harvest. Und das wird hier entsprechend eingesetzt. Ausstattung dient zur Charakterisierung eines sozialen Milieus. Das hat was mit Atmosphäre zu tun, aber hier ist halt so das homosexuelle Milieu der 70er. In dem Film nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Das ist einer der Queer-Klassiker der 70er. Und hier wird allerdings, muss man sagen, also der ist nicht ganz unumstritten, weil, wie Sie sehen, hier natürlich auch kein Klischee erspart wird, um so das homosexuelle Milieu zu charakterisieren, mit dem ja nicht alle Homosexuellen sich identifizieren können, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass nicht alle Drag-Queens tuntig oder irgendwie Leder-Machos sind. Das wird hier aber so irgendwie dargestellt, das ist halt deren Subkultur und die muss vor allem mit ihrer Umgebungskultur klarkommen. So, auf jeden Fall wird hier also die Requisite ganz bewusst ausgewählt, um so das Klischee des homosexuellen Milieus zu zeichnen. Was man machen kann oder nicht, aber auf jeden Fall eine der Möglichkeiten ist, wie man Ausstattung benutzen kann. Die soziale Konnotation, was bedeutet es, sich irgendwie die Haare zu föhnen, mit so einem Föhn, in abgeschminkt, also da geht es um das Image. Das hat was mit Charakterisierung zu tun, in dem Fall aber, wie ist es sozial konnotiert, das so zu benutzen, also dass hier zwar eine Frau sich aufwärmt, um irgendwie sich für ihr Date vorzubereiten, auf der anderen Seite aber auch diesen verspielten Föhn hat, um im Grunde genommen klarzumachen, also die verkleidet sich gerade und das ist ihr Privatrequisit, das hat sie zu Hause und das findet sie halt viel besser, aber sie weiß halt, was sie tun muss, um den Mann zu beeindrucken oder glaubt, beeindrucken zu müssen. Und wie man in den 80er Jahren sich halt irgendwie aufgedonnert hat, muss man sagen, ist ein Film der frühen 90er. Und das wird hier eigentlich ganz interessant in dieser Szene irgendwie zusammengesetzt. Das ist benutzt wird, um ein bestimmtes Image, also eine soziale Konnotation zu erzeugen. Stimmung zu machen, hat auch was mit Atmosphäre zu tun, ist ein ähnliches Bild wie eingangs aus dem Namen der Rose, hat aber in dem Film eine ganz andere Funktion. Der wird hier nicht charakterisiert, sondern hier geht es darum, so diese Stimmung des, also in Vidocq, des Detektivs, der dann irgendwie nachforscht. Das geht weniger darum, den Detektiven zu charakterisieren, weil der in dem Film relativ unbestimmt bleibt als Charakter. Aber es geht darum, so die Atmosphäre deutlich zu machen. Sie sehen auch den symmetrischen Hintergrund, so fast symmetrischen Hintergrundaufbau. Und da geht es darum, halt jemanden zu zeigen, der sich die Lage ganz genau anschauen will. Insgesamt brauchen Sie für die Mise en scène, was ich eingangs ja erwähnt hatte, brauchen Sie Bildkomposition, also für die Bildkomposition brauchen Sie Ausstattungsmerkmale, meisterhaft ja so End of Summer, also in den japanischen, im japanischen Film ist das, und der wiederum einen räumlichen Bildaufbau hat und so das japanische soziale Leben in seinen Bildern abbilden kann. Er hat relativ ruhige Kameras hier, also eine ruhige Kameraführung, meistens wirklich nur so einen leichten Zoom. Aber der Bildaufbau wird durch die Requisite entsprechend oder durch die Ausstattung entsprechend getragen. Dann, das ist ein etwas unglücklicher Screenshot, also da müssen wir die Szene zu sehen aus so The Flintstones, also Prop Gags, sogenannte Prop Gags sind lustige Szenen, in denen die Requisite eine Rolle spielt. Also in dem Fall das Bolorama, also ich meine, die Flintstones ist ja immer so die, wie würde man sagen, nicht Steampunk, sondern irgendwie Stone Age Punk. Also wie sähe eine Gesellschaft aus, wenn sie niemals sich über die Steinzeit hinaus entwickelt hätte, aber eigentlich sind die genauso wie wir. Also sie hätten auch ihr Bowling Center, aber dann wirft man halt mit Steinkugeln auf Steinkegel und alles geht immer kaputt, weil das alles so schwer ist und man keinen vernünftigen Plastikkugeln hat. So, also das ist irgendwie, und da gibt es jede Menge solche Prop-Gags, ob man die jetzt witzig findet oder nicht, ist ja davon unabhängig. Aber der Versuch, Gegenstände zu rekontextualisieren und damit natürlich so den klassischen Humor anzutriggern, zu sagen, lustig wird es, wenn sich der Kontext ändert. Und das wird halt in solchen Filmen dann immer sehr stark zelebriert. Product Placement ist durchaus eine Funktion, die Requisiten haben können und die James Bond jetzt ja nicht erfunden hat, die James Bond-Filme, aber zumindest so offensiv wie noch niemand zuvor eingesetzt hat. So richtig erfunden oder bedeutsam wurde es durch E.T. von Steven Spielberg, der halt diese Drops, ich weiß nicht, ob Sie E.T. den Film kennen, aber da gibt es ja diese Schokobonbons, die der E.T. da aufsammelt und es waren nicht M&M's, ich habe immer vergessen, welche das sind, aber er hat, glaube ich, bei Smarties gefragt, bei M&M, und die haben gesagt, Außerirdischer isst unsere Bonbons, oh nein, das Image, das wollen wir nicht. Und da hat er irgendeinen anderen gefragt und der wurde daraufhin dann irgendwie zum Schokomillionär, weil alle wollten diese Schokodrops haben. Alle Kinder haben die dann im Garten ausgestreut in der Hoffnung, dass auch aus ihrem Maisfeld ein Außerirdischer zu ihnen kommt. Und da merkte man plötzlich, dass die bewusste Platzierung von Markenprodukten im Film nicht nur, also es ist nicht so, ich müsste dem Markenhersteller Geld bezahlen, damit ich das machen darf, wie das bei Autos häufig üblich ist, sondern wenn ich einen großen Film habe, sowas wie James Bond, dann zahlen die mir Geld, damit ich ihre Produkte zeige. Das kippte dann plötzlich 1982, kippte das dann um. Dass danach zu Spielberg die Leute gekommen sind, Moment mal, wenn du wieder so einen Film drehst, dann denk doch mal an uns, so unser Auto oder unsere Kostüme und Indiana Jones wurde eingekleidet von und so. Das fängt in den 80ern an und ist heute ja nun wieder so, dass es im Fernsehen verboten wird, also man darf es oder muss es speziell kennzeichnen, Stefan Raab trägt irgendwie Kleider von dem und dem oder wird gesponsert von. Weil Product Placement, es geht wieder davon aus, das Publikum ist einfach so beeinflussbar, dass die alles tun würden, um wieder in die Filmgeschichte zu kriechen. Und wenn man sie nicht darauf hinweist, dann hat man einfach einen Vorteil, also einen Geschäftsvorteil gegenüber Konkurrenten. Also entweder müssen alle die Chance haben, ihr Produkt zu platzieren und der Meistbietende kriegt es, oder das Publikum muss gewarnt werden, denn dann will es das plötzlich nicht mehr. Also es ist eine ganz merkwürdige Medienwirkannahme, die dahinter steckt. Aber gut, das führt dann zu solchen Regelungen, die wir im Privat- und öffentlichen Fernsehen haben, dass Product Placement einfach nicht erlaubt ist oder nur unter Einschränkung. So, und auch hier gilt, Gegenstände haben Zitatfunktionen, ähnlich wie Bildaufbau oder überhaupt Requisiten. Zum Beispiel Star Wars 4, das ja sehr stark auf Akira Kurosawas verborgener Festung basiert. Wie Star Wars insgesamt sehr stark von Akira Kurosawa geprägt wird. Was Sie vielleicht an dem Helm von Darth Vader sehen, der ja nicht zufällig wie ein Samurai-Helm aussieht, weil er einfach George Lucas, also Kurosawa, sehr gemocht hat. Aber auch der Todesstar sieht nicht zufällig aus wie der Telstar-Satellit, der einige Jahre zuvor, ich glaube ein Jahr vorher, der erste Fernsehsatellit im All war und der auch nicht zufällig inspirierend für R2-D2 war und so. Und wenn Sie Star Wars sich anschauen, es ist, glaube ich, einer der bestanalysiertesten Filme so des Fantastischen, gibt es einfach fast nur Zitate. Also so viele Zitate gibt es in kaum einem Film, die nicht so absichtlich gesetzt werden wie bei Tarantino zum Beispiel, aber die einfach auch ganz bewusst eingesetzt werden, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. So, jetzt sind wir hiermit durch. Also das wären filmästhetische Merkmale wie Mise-en-Scène, hat mal Bildaufbau, der wird gesetzt mit Hilfe von Ausstattung, mit Hilfe von Licht, mit Hilfe von Kostümen, muss man sagen, mit Hilfe von Maske, die ich hier aus Zeitgründen ausgelassen habe. Diese Szene wird gefilmt, wird erstmal irgendwie, da gibt es halt den, ich finde ja Director of Photography ist ja einfach ein schöner Name, also es ist sehr viel verwandter mit der Fotografie, der Kamera, die Kameraführung. Man muss erstmal vernünftige Bilder mit dem Fotoapparat machen können, dann kann man sie auch mit der Kamera machen. Und einfach nur draufhalten und bewegen, das funktioniert bei den wenigsten Filmen. Also insofern Kamera, die Einstellung, die Bewegung, aber auch die Kamerasichten spielen eine Rolle bei Film, wie auch bei Spiel. Der Schnitt spielt eine Rolle, oder man muss sagen, besserer Begriff ist eigentlich Montage. Schnitt klingt immer so nach dem Schnitt, wirklich nur nach dem Akt des Zerschneidens der Filmrolle, aber das eigentlich Spannende ist ja nicht das Zerschneiden, sondern das Wiederzusammenkleben oder das Montieren. Und die Narration, aber die überspringen wir jetzt mal. Also ich habe, glaube ich, muss mal gucken, ob ich noch eine eigene Veranstaltung zur Narration im Spiel habe. Ich glaube schon. So, und jetzt, um das nochmal auf Spiele anzuwenden. Wie gesagt, wir hatten bei Spielen und Spiel in dem Fall eigentlich identisch mit Trickfilmen, also 3D-Filmen. Auch da haben Sie diese virtuelle Kamera. Die haben wir schon mal gesehen bei der Virtual Camera, also so Super Mario 64 und so. Und so eine Kamera beschreibt sich halt über verschiedene Parameter, insbesondere die Position im Raum, X, Y, Z und die Rotation um drei Achsen. Also wie ist sie im Raum irgendwie gedreht und dann vielleicht noch der Field of View, also wie groß ist eigentlich das, was die Kamera sieht. Das sind die gleichen Begriffe, die Sie auch aus dem Film kennen, also die italienische noch Sergio Leone, Sie sehen nur die Augen der Darsteller. Das ist hier also ich habe hier mal hier dran geschrieben, aus welchem Spiel das ist. Es gibt auch so eine Detailaufnahme, das gibt es schon mal in Spielen, dass sie einfach sagen, die Kamera rückt näher ran. Oder die Großaufnahme der Spielfigur hier sogar im Spiegel, also das ist vom Bildaufbau jetzt gar kein unkompliziert. Also wenn man das jetzt Bild oder wenn man diese Szene jetzt analysieren würde, muss man mal gucken, welche Funktion hat der Spiegel, was bedeutet das? Tomb Raider ist ja so ein Spiel, wo Lara Croft sich irgendwie erstmal selber finden muss und zu der Croft werden soll, was gut gedacht ist und auch ein Drittel des Spiels auch gut funktioniert, aber wie immer halt, sie muss ja auch eine psychopathische Massenmörderin sein, weil es ja auch ein Spiel ist, dummerweise, und das macht dann so ein bisschen diese Findungsgeschichte zunichte, weil sie relativ schnell dann halt auch massenhaft Gegnern umschießt. Und beim ersten Mal hat sie noch Skrupel und dann kann man das irgendwie mitvollziehen, dass sie hier gerade also anfängt, sich erstmal an diese Rolle zu gewöhnen. Aber am dritten Mal schießt sie Brandpfeile in Gegner und so. Also dann denkt man so, warum? Aber es ist halt ein Spiel und die Macher dachten halt, oder wahrscheinlich haben sie auch recht, wenn wir es nicht tun, verkauft sich das Spiel schlechter. Das ist bedauerlich, aber also Spiele müssen ja auch nicht so sein, aber sie sind halt immer noch so. Gut, dann haben wir eine Naheinstellung. L.A. Noir, auch ein sehr schön erzähltes Spiel und auch da wieder gibt es zwei Spiele. Das eine ist eine ganz tolle Noir-Detektivgeschichte und dann gibt es wieder den psychopathischen Mörder, der halt hunderte von Kriminellen umnietet und jede Szene im Grunde genommen erstmal also alles abschießen muss und dann darf er wieder untersuchen. Es ist wieder der gleiche Grund, es ist ein sehr teures Spiel, man will, dass es sich oft verkauft und wenn keine Schieß- und Action-Elemente drin sind, scheint es bis heute Kassengift zu sein. Ich hoffe ja, dass sich das irgendwann ändert. Es ändert sich auch langsam, muss man sagen. Also es gibt ja durchaus Spiele, die auf solche Elemente verzichten, aber die Blockbuster tun es nicht. Wenn man bedenkt, es war eine große Diskussion, dass wir in Beyond Two Souls ein Cover haben, in dem die Darstellerin ohne Waffe abgebildet wurde. Toll, toll, toll. Also das ist der Diskussionsstand im Computerspielbereich, aber unabhängig davon funktioniert das Medium halt auch ohne diese Elemente. Nur verkauft sich es wahrscheinlich noch nicht so gut. Aber das wird sich ändern. Also L.A. Noir, einfach als Beispiel für die Nahaufnahme, in der sie einen, oder in dem Fall jetzt sogar noch einen Over-the-Shoulder-Shot, weil sie ja eine Dialogszene sehen. Auch hier, es ist ja eine scripted Cutscene, kann man sagen. Hier müssen sie die 180-Grad-Regel beachten, Eyeline-Match, also alles, was sie beim... es sieht ja auch aus wie so eine Filmszene. Also so sieht man halt, so werden halt Dialoge oder Verhörszenen gedreht. Und so werden sie dem Spiel eben auch dargestellt. Dann haben sie die amerikanische, also Charakter bis zum Schulterhalfter hier aus Red Dead Redemption. Beachten sie die verkantete Kamera, den spannungsvollen Bildaufbau dadurch... die Bewegungsachsen, die offenen Bilder, all das kann man natürlich auch auf solche Spiele anwenden. Und es ist auch kein Zufall, dass wir also die amerikanische geht immer so bis zum Pistolenhalfter, im Gegensatz zu der nahen. Die nahe geht meistens so bis zum Bauch und die amerikanische ist dann noch ein bisschen weiter, um zu sehen, hier, der Mann ist bewaffnet. Deswegen heißt es amerikanische. Und das wird natürlich in einem Western-Spiel, bietet die sich ja geradezu an. Die drängt sich ja förmlich auf, dass man, wenn man eine Einstellung hat, dann auch eine amerikanische Welt. Da gibt es die Halbtotale, die im Wesentlichen die Hauptfiguren zeigt in ihrer Umgebung, aber die Umgebung jetzt nicht ganz wie bei der Totalen ganz abbildet. Hier Mafia 2, auch wieder so ein Gangsterspiel. Und man ahnt es schon natürlich mit viel Action, damit das Publikum der 14- bis 25-Jährigen auch zufriedengestellt ist. Aber es hat natürlich auch so eine Queststruktur, wo sie bestimmte Aufträge erledigen. Man kann es so als GTA-Klon sehen, aber es ist im Grunde genommen, es ist halt ähnlich vom Aufbau her gedacht und orientiert sich sehr stark an solchen Gangsterfilmen. Und GTA haben wir hier, die Totale, also wo sie wirklich Charaktere haben in einer viel größeren Umgebung, die damit abgebildet wird und auch alle Charaktere, in dem Fall hier alle fünf irgendwie zusammen vollständig sichtbar sind. Und darüber gibt es eigentlich nur noch die Supertotale, auch der Establishment-Shot, in dem sie die Einzelfiguren ganz klein darstellen lassen, aber möglichst viel von der Landschaft zeigen. Heavenly Sword ist so ein Film, in dem sie im Prinzip eine vom Spiel gesteuerte Kamera haben, was wiederum dann dafür sorgt, dass die Kameraführung oder dass das Spiel selber sehr cinematografisch daherkommt, weil wichtige Szenen einfach mit einer sehr gewagten Kamerafahrt begleitet werden. Die Story selber, also ist natürlich erstmal so ein sehr actionlastiges Spiel. Die ganzen Leichen, die da liegen, das hat sie gemacht. Die hat halt ein besonderes Schwert in der Hand. Es ist tatsächlich so ein Beat'em-up, aber oder ein Kampfspiel, aber nichtsdestotrotz hat es dann auch so eine Geschichte, die man auch, ich glaube, das soll auch verfilmt werden, also es ist durchaus tauglich, einen abendfüllenden Spielfilm daraus zu machen. Und das eignet sich insofern auch ganz gut, weil schon die Macher sehr stark Kino im Blick hatten, als sie das Spiel geschrieben haben. Und hier mal endlich ein Spiel ohne Waffen und ohne Geschieße. Ein Establishment-Shot, den man aus Filmen klassischerweise auch kennt. Bevor es in die Szene geht, zeige ich erstmal die Landschaft. Hier wird die nächste Viertelstunde stattfinden. Der Establishment-Shot, der auch die große Produktion auszeichnet. Wenn Sie einen Kurzfilm machen, dann werden Sie Mühe haben, einen Establishment-Shot hinzukriegen, weil Sie die Szene nicht so gut kontrollieren können. Üblicherweise, also zum einen brauchen Sie irgendwie eine spezielle, also einen Kran oder irgendwie eine spezielle Linse, um viel von der Szene auch aufnehmen zu können aus einer Perspektive, die einigermaßen vernünftig aussieht. Auf der anderen Seite müssen sie dann aber dafür sorgen, dass die Szene eben nicht voller Dinge ist, die da nicht hingehört. Und das heißt, eigentlich brauchen sie ganz viele Menschen, die die Szene freiräumen oder absperren und auch frei halten oder aufgeräumt haben. Und das kann sich nur eine große Produktion leisten. Das ist einer der Gründe, warum sie in diesen B-Movies ganz selten Establishment-Shots finden und wenn ja, dann schreien die so richtig nach Studio und zwar irgendwie mit Styropor ausgestattet und nur rot angeleuchtet und so. Und das sieht man so in Filmen mit geringem Budget, sieht man halt die Establishment-Shots deutlich an, dass die billig sind. anders im Computerspiel sind Establishment-Shots leichter. Wir können die Szene insgesamt deutlicher kontrollieren. Allerdings muss auch hier dafür gesorgt werden, dass viel zu sehen ist. Also hier muss halt jeder Fels modelliert werden. Sie können ja nicht einfach in die Landschaft gehen und sagen, hier Grand Canyon ist hier eine spannende Landschaft und menschenfrei, also billiger Establishment-Shot. Das müssen Sie erstmal nachbauen und texturieren und so. Und müssen irgendwie dies modellieren, texturieren, dass dann auch nicht alle Felsen gleich aussehen. Und insofern haben Sie hier eigentlich auch einen recht hohen Aufwand, überhaupt so ein Bild machen zu können. Aber wenn Sie die Szene einmal haben, dann können Sie auch von jeder Sichtweise draufschauen, obwohl von jeder auch nicht. Wahrscheinlich ist hinter den Felsen einfach nichts. Also das Ding ist genau so gebaut, dass Sie auch wirklich nur den Felsen sehen und Sie kommen halt nie dahinter. Aber wenn Sie das täten, dann würden Sie einfach runterfallen, weil das natürlich auch alles hohl ist. Wahrscheinlich gibt es noch nicht mehr eine Rückseite von dem Felsen, weil man den nicht bauen musste, der wird ja halt auch nie gezeigt. Und die Häuser, die können Sie betreten, die sind durchmodelliert. Aber alles, man muss bei Spielen immer davon ausgehen, alles, wo ich nicht hinkomme, da ist auch nichts. Und wenn ich was sehe, dann ist das auch nur bis zu dem Ort, wo ich sehe und danach ist wieder nichts mehr da. Kameraperspektiven wurden so richtig berühmt durch Resident Evil. Resident Evil als Survival Horror, also als Begründer des Survival Horror Genres, wenn Sie so wollen. Und eines der ersten Spiele, was eine feste, also nicht immer, aber an bestimmten Orten eine feste Kamera vorsieht, die ihnen dann auch so ein bisschen folgt, aber wo sie eben nicht immer die Kamera hinter sich oder vor sich oder hinterm Kopf haben oder so, sondern hier tatsächlich damit gearbeitet wird, dass es bestimmte Szenen, die brauchen halt eine Totale oder die brauchen eine Aufsicht oder eine Untersicht etc., was dem Film viel positive, dem Spiel viele positive Kritiken beschert hat, dass es so cinematografisch im Look sei. Manchmal sind diese Kameras auch lästig, wenn man dann dieses Fensterkreuz vor sich hat und man will irgendwo hin und man kann ja diese Kamera nicht steuern. Das ist sehr mühsam. Aber insgesamt trägt sie zur Atmosphäre bei, einfach weil wir sowas wie Übergänge und Schnitte durch so eine Kamera dann natürlich auch einstellen können. Mirror's Edge ist ein schönes Beispiel für ein Point of View. Point of View ist ja die Darstellung aus Sicht des Spielers. Und hier ist eines der ersten Spieler, was kein Shooter war, sondern ein Jump and Run, also ein Plattformspiel. Sie waren halt so irgendwie, also Sie kennen ja vielleicht diese Sportart Parkour. Und das war gerade modern, als Mirror's Edge dann gemacht wurde. Und Sie spielen eigentlich so eine Botin, die durch die Stadt springen muss, aber immer von Haus zu Haus, der Verkehr ist sowieso nicht zu ertragen, und muss da so ihre Päckchen abliefern und dann gibt es natürlich eine Verschwörung und die Bösen und natürlich wird auch geschossen und natürlich gibt es auch Level, da machen sie keinen Parcours, sondern müssen mit ihren erbeuteten Waffen so viele Gegner wie möglich niedermähen, was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass der Publisher Electronic Arts vermutlich das Spiel gesehen hat, gesagt hat, toll, ein Jump and Run ist super, aber die Leute wollen doch irgendwie auch mal schießen. Okay, wir bauen euch ein Level, in dem wir schießen können. Und so wurde es dann gemacht. Und dann haben sie Level, da wird dann nicht gesprungen, die sind sehr weit und sie müssen halt gegen viele Gegner mit einer Waffe auskommen. So. Aber der Hauptteil des Spiels, muss man sagen, ist wirklich ein Jump-and-Run aus First-Person-Perspektive. Das ist ganz interessant. Da gab es wenig Versuche, das zu wiederholen. Jump-and-Run sind üblicherweise so 2D-Spiele von der Seite oder so wie Prince of Persia, als Third Person, also dass sie einer Figur folgen und ihr beim Springen zusehen und ganz selten hat man es wirklich aus seiner Perspektive, die man auch nur ab und zu im Spiegel sieht. Also wenn sie an so einer Spiegelfassade vorbeispringen, dann können sie mal gucken und das wird dann auch immer gemacht, wie sehe ich eigentlich aus? Und das ist ganz interessant, dass ein Teil des Spiels darin besteht, erstmal sich selber zu identifizieren. Das ist sozusagen so ein Sidequest, ohne dass es offiziell ist. Dann gibt es den typischen Over-the-Shoulder-Shot, den wir natürlich auch hier schon gesehen hatten. Auch der wurde durch Resident Evil, naja, also auch nicht erfunden, aber dann so richtig hochfähig gemacht, Resident Evil 4 in dem Fall, in dem die Kamera halt nicht direkt hinter der Figur ist, wie bei den Tomb Raiders dieser Zeit, sondern eben so von rechts hinten kommt. Und das ist heute Standard. Also wenn Sie Uncharted kennen, auch die neuen Tomb Raiders, die funktionieren alle so, dass man wenn es Third-Person-Spiele sind, dass die Kamera so rechts oder links hinter, manchmal bewegt sie sich frei, aber meistens schwebt sie wirklich an der gleichen Stelle hinter der Hauptfigur und ist dort dann natürlich auch begleiten. Und manchmal steht sie dann im Weg, aber es ist nicht so wie bei Spielen, in denen die Kamera der Figur immer und automatisch folgt. So, und dann gibt es so Dinge wie Tiefenschärfe bis hin zu Tilt-Shift. Tilt-Shift ist ja diese Technik, dass Sie eine Stadt aufnehmen oder irgendeine Szene und dann den Hintergrund unscharf machen, den Vordergrund unscharf machen, sodass alles aussieht, als würden Sie gerade mit einem Makroobjektiv so ein Modellbaustädtchen anschauen. Das muss ich mal zeigen, wenn ich mich hier verbinden kann. Das ist vor 2-3 Jahren, wurde das mal irgendwie modern, oder vor 5 wahrscheinlich. Ich habe es vor 2-3 Jahren gesehen, dass man eben nicht nur seine Modelleisenbahn so fotografiert und da wird es durch die Wahl der Kamera, ist es dann bedingt. Sie brauchen halt ein großes Objektiv und wenn das groß ist, dann wird die Tiefenunschärfe entsprechend erhöht. Nein, die Unschärfe wird erhöht, genau. Und dann haben Sie diese typischen Bilder. Ich muss mich mal kurz hier mit dem Netz verbinden. So, und die Bilder kennen Sie, ne? Also Sie haben vorher und nachher und dieses Bild sieht halt vorher aus wie eine Aufnahme aus einer Stadt, was es ja auch ist. In der rechten Seite, auf dem rechten Bild sieht es aber so aus wie eine Modellstadt. Einfach weil man es nicht gewohnt, man ist gewohnt, Aufnahmen von Modellstädten sehen so aus und rechte Aufnahmen von echten Städten sehen so aus. Und hier wird einfach... Also im Grunde genommen legt man hier einen Unschärfefilter nach oben und hier unten auch drauf mit so einem Gradienten, dass es so ein bisschen ineinander übergeht. Aber die Kamera kann sich halt nur auf den Bereich fokussieren. Damit wirkt aus unseren Sehgewohnheiten alles kleiner. Das gilt dann auch für Eisenbahnen ja sowieso ganz besonders gerne. Also die sehen halt wirklich so aus. Das ist jetzt ein bisschen groß hier, das Bild. Das sieht halt wirklich so aus wie eine Modelleisenbahn. Genauso stellt man sich eine Modelleisenbahn auch vor. Also realistisch, aber halt mit einer großen Aufnahme, mit einer großen Linse draufgehalten. Deswegen ist Vorder- und Hintergrund leider unscharf geworden. Also das Verfahren nennt man Tilt-Shift. Oder sehen Sie sich das hier an? Das sieht nicht mehr aus wie ein... Ist es eine Miniatur? Das sieht aus wie eine Miniatur, aber in dem Fall ist es das sogar. Was? Miniaturize your world. Man weiß es halt. Manchmal weiß man es wirklich nicht. So, und das macht sich SimCity, also ist ja ein desaströses Spiel, nein, das Spiel nicht, aber die Geschichte drumherum ist desaströs, weil Electronic Arts mal wieder, also wer daran schuld man, weiß man nicht, aber es ist halt Online-Zwang und das hat alles nicht funktioniert und das Spiel selber hat viele wirklich Probleme, aber es hat eine tolle Ästhetik, beziehungsweise hat tolle ästhetische Merkmale, SimCity. Indem sie halt dieses Tilt-Shift-Verfahren ansetzen. Unter manchen Szenen, sodass es aussieht, als hätten sie wirklich eine Modellstadt vor sich. Und während die alten SimCities ja immer stärker in die Richtung gingen, wir möchten die fotorealistische Stadt, geht hier ein SimCity vor, was sagt, wir hätten gerne eine fotorealistische Stadt, die dann aber so aussieht, als wäre sie nur eine Modellstadt. Aber die ganzen Leute bewegen sich. Also das ist irgendwie so doppelt zitiert. Und ein Spiel, was versucht, wie eine realistische Modellstadt auszusehen, geht natürlich auch weg davon zu sagen, wir möchten gerne die echte Stadt sein, sondern die Leute wollen SimCity haben, weil sie kein Puppenhaus haben möchten wie bei The Sims, sondern halt so ihre Modelleisenbahn vergrößert. Im Grunde genommen ist das so ein Nachfahre dieser Spielsachen. Und das wird dann entsprechend von uns auch umgesetzt. So, und dann noch ein paar Sätze zur Mise en Scène. Also hier sehen Sie das erwähnte Skyrim-Bild, nicht ganz im goldenen Schnitt, aber einigermaßen. Das ist so ein Beispiel für Videospieltourismus, in der halt wirklich Fotoreihen gemacht werden. Und wenn Sie sich diese Fotoreihen anschauen, die unbearbeiteten sozusagen, da sind ähnlich wie bei Urlaubsschnappschüssen, einiges ist dabei brauchbar, vieles ist wirklich so, ja, nett gemeint, aber der Drache hat gerade den Flügel vorm Gesicht, das kann man jetzt nicht benutzen. Oder jetzt hat er gerade den Mund zu und der soll aber den Mund aufhaben. Und dann schmeißt man, wie bei Urlaubsbildern auch, schmeißt man alles weg, was irgendwie nicht so toll aussieht, hat dann hinterher ein Zehntel brauchbar, das zeigt man den Freunden und sagt, hey, war ein toller Urlaub, guck dir das mal an. So funktioniert das in diesen Spielbildern auch. Dass man damit ein Spielerlebnis inszeniert, was man in dieser Form wahrscheinlich so gar nicht hatte, weil die Mehrheit, wie bei Naturfotografen, Naturfilme gelten ja als Fiktion, weil jeder weiß, um so ein kleines Nagetier nachts beim Nüsse-Sammeln zu filmen, muss man 30 Nächte auf der Lauer liegen, kriegt dann das vielleicht mal zusammen und hinterher schneidet man es so, dass man denkt, also ständig würden diese Tiere da vor der Kamera rumlaufen. Und so ist das in Skyrim auch. Die Bilder zeigen immer Drachen. Wenn man das Spiel spielt, also so viele gibt es ja nun auch nicht, dass man ständig von Drachen irgendwie umkreist wird. Aber die Naturfotografen in Skyrim bauen sich das halt, ihre Welt dann so auf. Oder hier haben sie den auch Over-the-Shoulder-Shot. Sie haben Gegenlicht, sie haben den Bildaufbau mit Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Sie haben eine Tiefenschärfe oder eine Tiefenunschärfe in Fallout New Vegas. Das ist auch... Also das ist jetzt ein Screenshot, aber es ist halt nicht irgendein Screenshot, sondern da hat sich jemand wieder Mühe gegeben, sich so hinzustellen, dass er einen schönen Screenshot machen kann. Das darf man bei Spielen nie vergessen. Dass, also nicht jedes Bild sieht immer so hier auch nicht. Dass, also es gibt diese Symmetrie zwischen seinem Kopf und der Sonne und so. Also da gibt es schon einiges, was der Screenshot-Fotograf hier ganz bewusst eingesetzt hat. Das ist in Spieleredaktionen auch ein eigener Job. Also zu sagen, wir haben hier eine Rezension zu schreiben, macht mir mal ein paar gute Screenshots. Das kann auch nicht jeder machen und meistens auch nicht die Redakteure, sondern da setzt man halt einen Fotografen dran, der das Spiel dann so spielt oder es spielen lässt. Häufig können die Fotografen da nicht gut spielen, um sozusagen bis zum Endgegner in endlicher Zeit zu kommen. Dann lassen sie sich das durchspielen, dann sagen sie, stopp, so, und jetzt mal gucken, mal links und rechts und schauen mal so lange, bis wir ein vernünftiges Bild kriegen. Auch hier die Tiefenschärfe, FIFA, was ja auch von der ganzen Atmosphäre, also ein ganz klares Genre, was hier markiert wird. Aber woran sehen Sie, dass es sich um ein Fußballspiel handelt? Also es liegt natürlich an dem Ball, es liegt an den Trikots, es liegt an den Bewegungsrichtungen der Spieler, es liegt an dem Aufbau der Tribüne, an der Kameraeinstellung und so. Also ganz viel weist hier darauf hin, wir haben es mit Fußball zu tun. Und das ganze FIFA versucht ja auszusehen wie eine Live-Übertragung eines Fußballspiels. Ähnlich wie die Rennspiele aussehen wollen wie eine Live-Übertragung von einem Autorennen. Was ihnen ziemlich gut gelingt, weil sie es ja nicht mit menschlichen Spielern zu tun haben. So, das Back of the Line, was einerseits, also der Titel-Screen, was einerseits sehr stark im High-Key daherkommt. Ich meine, spielt ja auch in Dubai, in der Wüste. Andererseits aber die Symbolwirkung wird hier, also ich meine, die amerikanische Flagge auf dem Kopf, dazu spielt Jimi Hendrix die amerikanische Nationalhymne. Also das sind so, da werden amerikanische Symbole genommen, aber irgendwie gebrochen. Und das deutet darauf hin, dass in dem Spiel irgendwas auch gebrochen wird. Und wenn Sie das Spiel kennen, es ist halt, was war die Tagline? Apocalypse Now in Dubai. Also Sie nehmen eigentlich eine Antikriegsgeschichte, inspiriert von dem Film und dann wiederum von dem Buch, eine Antikriegsgeschichte und machen ein Antikriegsspiel. Und das ist insofern interessant. Wir haben es hier mit dem Spiel zu tun, was erstmal als Shooter daherkommt und sie mähen jede Menge Gegner um, bis sie dann irgendwann merken, dass dieses nicht wahllose, aber doch umfangreiche Erschießen von Gegnerfiguren halt so eine Wendung nimmt, die gar nicht mit den üblichen Spielen konform geht. Ich will das jetzt nicht spoilern. Und vielleicht ist es auch mühsam, man muss erst mal 6 Stunden spielen, bis man dann merkt, also, dass da irgendwas faul ist. Aber wenn man darauf achtet, sieht man es eigentlich schon seit dem Anbeginn, also seit dem Titlescreen, dass dieses Spiel genau das Bild auswählt, um sich selber dem Spieler vorzustellen. Das hat was zu bedeuten. Und nicht nur, um hier Stimmung zu machen, sondern das sagt auch, wie ein guter Titel immer was über die Atmosphäre des gesamten Films aussagt, gilt das in Spielen eben auch. So, und abschließend noch ein paar Anmerkungen zu lichtästhetischen Merkmalen. Bioshock Infinite, was eben sehr stark im High-Key daherkommt. Gran Turismo 5, was einerseits, wie ich schon sagte, ja, das ist wirklich der Ziel bei diesem Form von Rennspielen, der Fotorealismus. Und da Autos inzwischen in der Werbung auch aus dem Computer kommen, es gibt kaum oder irgendwelche Action-Szenen in Kinofilmen mit Autos, das sind alles berechnet. Also kein Auto kam bei diesem Dreh zu Schaden inzwischen. Weil sie Crash-Szenen und Verfolgungsjagden, in denen dann ganze parkende Reihen von Autos beschädigt werden, alle am Computer berechnet werden. Und das tolle Auto in der Werbung, was da so glatt über die Landschaft zieht, alles am Computer berechnet. Das ist viel billiger, als zu versuchen, dieses Licht und genau diesen Bildaufbau in echt zu produzieren. So, also mit Autos geht das sehr gut, weil sie ja auch keine Menschen haben und deswegen schaffen es solche Rennspiele auch relativ gut, Bilder zu liefern, wo man dann überhaupt nicht mehr weiß, Moment, ist das jetzt irgendwie ein Foto oder ist es eine Spielszene? Manchmal sieht es so, man sieht, bei dem Bild sieht man es hier hinten so ein bisschen, da wo also viel Licht ist, und da sieht man, dass dieser Zement nicht so ganz in Ordnung ist, aber auch sonst die, also Echtzeitschatten und Echtzeitbeleuchtung, ist auch hier der Baum, da ist so ein bisschen was nicht ganz in Ordnung, oder auch die Texturen der Blätter, also wenn man es weiß, dann sieht man schon so ein bisschen die Muster, aber auf den ersten Blick erscheint es erstmal sehr realistisch. Ich habe Ihnen das doch gezeigt, oder? Wie in der Nachricht, in der Nachrichtensendung der über den Syrien-Konflikt, müssen wir mal gucken, ganz kurz, das zeige ich Ihnen nochmal. Damaskus TV Assassin's Creed. So, der Fernsehsender hier, der einfach als Bild, also die reden über den Syrien-Konflikt und gucken natürlich im Internet, was sie so kriegen können, und dann nehmen sie immer das Prototypischste. Was ich eben sagte, Piraten der Karibik hat sich den Piratenfilm gekrallt, also weil man, wenn man Piraten was sucht, dann macht sich Piraten der Karibik immer noch am besten. Und Assassin's Creed hat halt irgendwie Damaskus. Also es gibt keine so tollen Bilder von Damaskus wie aus Assassin's Creed. Und das sahen die auch so, nur wussten sie nicht, dass es aus dem Spiel kommt. Nee, das habe ich in der Klassikervorlesung erzählt, deswegen kann ich es nicht erzählen. So, und also die haben das einfach also schnell recherchiert und war wahrscheinlich 2 vor Beginn der Sendung, und wie schnell, wir brauchen ein Bild aus Damaskus oder wir brauchen ein Bild aus Syrien. Und so, damit haben sie das übernommen, und das war jetzt ja auch nicht irgendwie böse gemacht, haben sich vielfach entschuldigt und oh Gott, wie konnte das passieren, wir werden es nie wieder tun. Nur das zeigt natürlich auch, wie gut inzwischen diese Spiele sind, wenn es nicht um die Abbildung von Menschen geht und Tieren. Also da sind sie nicht ganz so gut, weil wir da besonders aufmerksam sind. Aber Damaskus, also so stellt man sich doch Damaskus vor, das, so sieht es heute nicht aus. Aber auch Assassin's Creed spielt ja nicht im 21. Jahrhundert. Aber wenn man so von Europa auf Damaskus guckt, das ist ziemlich weit weg und auch irgendwie ziemlich orientalisch. Und dann bietet sich das einfach an. Also wenn Sie hier mal reinschauen. Dann sieht das von Ferne erstmal so aus. Und das ist hier, da ist es schon. Da steht halt drunter Assassin's Creed. Aber wenn Sie auch von Computerspielen nichts kennen, und im Zweier hier gut CG Society. Also das hätte man sich schon, aber ich weiß nicht, was Sie genommen haben, aber die hatten halt keinen Fotografen in Damaskus vor Ort, und das ist kein schönes Hintergrundbild. Dann will man will halt diese typischen Minarette sehen und die Kuppeln und irgendwie die Straßen, und das ginge, aber da hat man nur ein Minarett und sonst so unstrukturierten Hintergrund. Also das ist einfach das beste Bild, wenn Sie googeln. Und das haben die halt auch gemacht. Und da entsteht sowas. So, und das zeigt bei den Rennspielen auch, ich warte darauf, dass eine Reportage, das hatten sie mal über eine Kriegsberichterstattung, haben sie aus Call of Duty, haben sie, glaube ich, eine Szene genommen. Also, ich glaube, eine Cutscene oder irgendwie so eine UN-Kommission, da haben sie aus Halo ein Logo genommen. Also, das greift um sich, dass die nachlässigen Rechercheure für Bildmaterialien, für irgendwelche Nachrichtensender, also bei Google sich dann halt aufs Kreuz legen lassen. Aber ich habe es als Beispiel gewählt, Midki, also sehr ausbalancierte Bildführung, Lichtsetzung, um halt auch so ein schönes Rennen bei Tageslicht. Achten Sie hier auch drauf, der Himmel ist überstrahlt, was man von der Kamera auch erwarten würde, dieses High Dynamic Range. Es wäre für einen Computer überhaupt kein Problem, hier einen schönen blauen Himmel mit Wolken und Vögeln einzurechnen. Es ist für ihn mehr Arbeit, den blauen Himmel, der ja in der Skybox drin ist, zu überstrahlen. Das muss nochmal gemacht werden. Genauso wie hier, dass dieses weiße Auto überstrahlt. Also es ist einfach zu hell und gar nicht so kontrastreich, wie es modelliert ist. Das kostet den Computer mehr Mühe, und das machen die auch nur, damit wir das Gefühl haben, ja, so sieht auch eine Kamera aus. Kameras sind halt so unperfekt. Oder auch hier das Grüne, die grüne Ampel ist nicht scharf und so Bewegungsunschärfe, Tiefenunschärfe, wird alles nachträglich reingerechnet. Und ganz berühmt ja auch der Lens Flare. Die Linsenreflexion, was ja ein Defekt ist, also was heißt ein Defekt, aber das ist halt ein technischer Mangel, der auf, hier sehen Sie ganz viele Linsenreflexionen, für jede Linse in Ihrem Objektiv gibt es eine Reflexion. Dieser typische Lensflare-Effekt, den man bei Echtaufnahmen hat. Aber wie Sie auch hier sehen, hier gibt es jede Menge Lens Flares ohne Lens. Also das wird alles reingerechnet. Es gibt jede Menge Pakete, mit denen Sie in Ihr Spiel Lens Flares reinrechnen können oder in Ihren Film. Also wenn Sie dann in Animation Movies... Ja, Sie wollen halt irgendeine Szene machen und ob es eine Werbung ist oder irgendwas... Nicht ja hier, das ist so ein Bild, das wird künstlich reingerechnet heutzutage. Und J.J. Abramson ist sehr berühmt für seine, also Lens Flare, nehmen wir mal Star Trek The Movie. Also das war alles nicht nötig, aber Abramson liebt irgendwie Linsenreflexionen. Und überall, wenn Licht ist, braucht er diese Reflexion. Und da der Hintergrund häufig gar nicht gebaut ist, sondern im Computer berechnet und die Akteure stehen vor einem Greenscreen, werden natürlich auch alle Linsenreflexionen nachträglich reingerechnet. Und das macht man, weil wir gewohnt sind, wenn wir schon so einen Animationsfilm haben, dann hätten wir auch gerne Linsenreflexion, weil wir das Gefühl gerne hätten, der Computer sieht es gerade. So, Low-Key gibt es auch natürlich als Stilmerkmal, Slender so als Beispiel eines Horrorspiels, was überwiegend im Dunkeln spielt und sie beleuchten das halt nur mit ihrer Taschenlampe, bis sie ihn dann sehen. Also ganz klar ist das Licht als Gestaltungselement oder Limbo, was als Vignette, also mit einer Vignette arbeitet, um so ein bisschen, es hat ja so eine Schwarz-Weiß-Optik, sehr viel Tiefenunschärfe, ist in so ein Parallax-Spiel, also sie haben so ein, eigentlich ein 2,5D-Spiel, also was atmosphärisch unglaublich dicht ist. Sie müssen es mal im iLab spielen, da haben wir einen Subwoofer, eine 5.1-Soundmaschine und da müssen Sie sich mal hinsetzen und abends Limbo spielen, so auf dem HD-Beamer. Das hat so seinen ganz eigenen Charme. Aber es gibt natürlich auch Gegenlichtaufnahmen, sehr prominent Journey, die kommen ohne Linsenreflexion aus, nur mit so einem Halo um die Sonne. Und das ist wahrscheinlich so eine der atmosphärischsten Momente in dem ganzen Spiel. Aber, und das sozusagen als Abschluss vor der Pause, was wir auch machen können in Spielen, und das kann der Film nicht so gut, wir können diese ganzen ästhetischen Merkmale auch als Spielelement gebrauchen. Ich zeige Ihnen das mal bei Closure. Kann ich es Ihnen sogar zeigen? Nee, ich habe es nicht drauf. Also Closure ist einfach also ein ganz normales Puzzlespiel, erstmal, mit dem Unterschied, also es ist sehr low-key, sehr schwarz-weiß, aber was sie machen, sie haben so ein Licht um sich rum, das Problem ist, die Welt gibt es immer nur da, wo Licht ist. Und sie haben das Licht halt nicht immer um sich rum, das ist jetzt hier nur, um ihre Level zu finden. So, der sucht noch irgendwie seine Welt. So, da hat man genau das Problem. Also der muss hier springen. Und das Problem ist, wenn er irgendwo hingeht, wo kein Licht ist, dann würde er runterfallen. Das Ziel in dem Spiel ist, dass man Licht findet und das dorthin bewegt, wo die Welt sein soll. Und dann kann man sich auch dahin bewegen. Also das sind sozusagen die eigentlichen Puzzle-Elemente des Spiels. Und das funktioniert in Filmen, also Filme haben ja keinen Bedarf an Interaktion in dieser Form, also muss man auch nicht die Welt jedes Mal neu aufbauen und das Licht die Welt dann irgendwie neu konstruieren lassen. Man kann natürlich, also so wie wir sehen es jetzt auch als Film, ich kann natürlich mir einen Film vorstellen, der genau das als Element benutzt. Aber es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Immersion von Seiten des Zuschauers, der im Prinzip halt den vorgefertigten Ablauf der Geschichte sieht, als hier die Notwendigkeit, ihren Ablauf auch selber zu erzeugen. So, und das ist eine Möglichkeit, das ist eben nicht nur bei Lichtsetzung so, das gibt es auch bei vielen anderen Elementen, also filmästhetischen Merkmalen, dass Sie, wenn Sie sich das überlegen, das auch als Spielelement benutzen können. Und gerade Licht, da gibt es so ein paar Indie-Games, aber auch, also denken Sie an Splinter Cell, wo Schatten ja ein tatsächliches wichtiges Gameplay-Element ist, dass sie durch die Schatten laufen, dann ist es nicht einfach nur die Frage des Bildaufbaus und der Mise-en-Scène, sondern vor allem auch eine Frage, wie sie das so einsetzen, dass sie ihr Spielziel erreichen. Gut, das wäre der Abschnitt zur Filmästhetik. Insofern können Sie mit den Begriffen, mit denen sie Filme beschreiben, also jetzt formalästhetisch, wirkästhetisch ist ja nochmal eine ganz andere Liga, aber die Begriffe, mit denen sie Filme analysieren, die können sie bei Spielen nicht immer gleich erfolgreich, aber auch anwenden. Und auf die Gesamtheit der Spiele durchaus finden sie für jedes Merkmal auch Beispiele, um die Ausprägung zu sehen. Hinzu kommen aber noch die interaktiven Merkmale, also wie die KI, die Physik, Levelaufbau etc., die wir dann in den nächsten Wochen besprechen, die dafür sorgen, dass Spiele als Medium grundsätzlich noch komplexer sind als Filme oder sein können, es vielfach aber nicht sind, weil sich die Macher noch nicht so viel Mühe geben. Das nimmt aber zu, dass man Spiele als ästhetisches Medium auch ernst nimmt und sich um die Ausstattung, Lichtsetzung, Bildaufbau, also starke Gedanken macht. Und das Ganze dann noch zusätzlich um ein interaktives Element bereichert oder um interaktive Elemente, die das Ganze dann auch zum Spiel machen. Dass es jetzt immer oder sehr häufig irgendwie Konflikte sind, das liegt an dem Medium und der Geschichte, die es hat. Aber als Potenzial haben Computerspiele also noch einiges vor sich. Gut, damit gehen wir in die Pause. Wir sehen uns um 10:55 hier wieder, würde ich sagen. Das heißt, um 11 geht es wirklich weiter und dann machen wir im historischen Teil weiter.